Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Das Glitzern des Meeres, wenn die Sonne durch die Wolken bricht, schneebedeckte Gipfel und bewaldetes Gebirge, das majestätisch und winzig zugleich erscheint. Endlose Wüstenlandschaften, bunte Polarlichter und das Funkeln einer Millionenstadt bei Nacht. Amelia Earhart kennt die Welt aus einer Perspektive, aus der die meisten von uns die Erde nicht häufig zu sehen bekommen, nämlich von weit oben. An keinem anderen Ort hält sich die Pilotin lieber auf als in ihrem Flugzeug. Hier kann sie einfach nur sie selbst sein. An den Geruch der Abgase hat sie sich schon längst gewöhnt. Und auch der dröhnende Motorenlärm ist zu einem Geräusch geworden, das ihr so vertraut ist wie ihr eigener Atem.
Und Amelia hat große Pläne. Sie will einmal um die ganze Welt fliegen. So, wie es vor ihr noch kein Mensch je getan hat. Sie weiß, dass ihr Vorhaben nicht ganz ungefährlich ist und dass gerade die Strecken über die Ozeane es in sich haben. Dass man sich schnell verlieren kann im Himmel, wenn man nicht weiß, wo man hinschauen soll vor lauter Blau. Dass ein technisches Problem über dem Meer nicht nur schnell das Ende des Flugs, sondern auch das ihres Lebens bedeuten könnte. All das weiß Amelia, aber sie hat keine Angst. Ihr Herz ist voller Entschlossenheit und Vorfreude auf das Unbekannte. Sie will das Unmögliche schaffen. Und vor allem will sie der Welt zeigen, wozu Frauen alles in der Lage sind.
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch, hallo.
Willkommen zurück. Und was ich mich so ein bisschen gefragt habe, hast du eigentlich Flugangst?
Nein, gar nicht.
Okay,
und
cool.
Und du?
Cool, ich nämlich auch nicht. Dann können wir eigentlich direkt weitermachen, oder?
Da ist das Thema ja schnell abgehakt. Ich glaube, für Leute, die da vielleicht ein bisschen ja, mit Flugangst zu kämpfen haben, ja, weiß ich nicht, ob man jetzt diese Folge dann über den Wolken anhören sollte. Ich würde eher sagen nicht, oder?
Nee, auf gar keinen Fall.
Nein, hört die Folge eher, wenn ihr festen Boden unter den Füßen habt.
Wir erzählen euch heute nämlich die Geschichte einer wahren Pionierin. Es ist die Geschichte einer Frau, die mit ihrem Mut, ihrem Tatendrang und ihrem Selbstbewusstsein zu ihrer Zeit unzählige Menschen inspiriert hat und das heute immer noch tut. Es ist aber auch eine Geschichte, die ganz anders zu Ende geht, als man zunächst denkt. Eine Geschichte mit einem mysteriösen, schicksalshaften Ende, die in all den Jahren nichts von ihrer Faszination verloren hat.
Amelia wird 1897 in Atchison geboren, einer kleinen Stadt in Kansas, die ganz nah an der Grenze zu Missouri liegt. Zur kleinen Orientierung, wir befinden uns jetzt im Nordosten der USA. Hier wächst Amelia auf. Sie hat noch eine kleine Schwester, die heißt Muriel, mit der sie auch viel spielt, klettern geht, angeln, Fußball, Baseball, alles, was den beiden Schwestern so einfällt. Denn typische Mädchenspiele langweilen sie eher. Dafür lieben sie es, bei schlechtem Wetter stundenlang in der Bücherei ihres Großvaters zu hocken und dort zu lesen.
Schon als Kind trägt Amelia lieber Hosen als Röcke und lehnt sich bewusst gegen die herrschenden Geschlechterideale auf. Das liegt auch daran, dass ihre Mutter es nie eingesehen hat, ihre Töchter typisch Klischee in Kleidchen zu stecken und mit Puppen spielen zu lassen. Wozu auch? Denn ihre Kinder sollen machen, worauf sie Lust haben. Wenn sie auf Bäume klettern wollen, dann geht das in der Hose eben viel besser. Eine Einstellung, mit der Amelias Mutter ihrer Zeit weit voraus ist und die bei ihren Töchtern Eindruck hinterlässt.
Da ihr Vater ein Alkoholproblem hat, verbringen Amelia und ihre Schwester Muriel einen großen Teil ihrer Kindheit im Haus der Großeltern. 1915, mitten während des Ersten Weltkriegs, Da macht Emilia ihren Highschool-Abschluss. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 18 Jahre alt. Bedingt durch den Krieg lässt sie sich zunächst als Militärkrankenschwester ausbilden und hilft eine Zeit lang bei der Pflege Verwundeter an einem Stützpunkt in Toronto in Kanada. Doch so richtig erfüllt sie das Ganze nicht. Sie probiert sich auch als Sozialarbeiterin aus, aber sie kann sich nicht vorstellen, das ihr ganzes Leben lang jetzt zu machen.
Doch dann, an Weihnachten 1920, ändert sich für die mittlerweile 23-jährige Amelia alles. Ihr Vater nimmt sie mit zu einer Flugshow und Amelia betrachtet die Flugzeuge staunend bei ihren Kunststücken. Als sie selbst die Möglichkeit bekommt, einmal als Passagierin mitzufliegen, weiß sie, dass sie unbedingt selbst ins Cockpit muss. Das Problem ist allerdings, dass so ein Flugschein zu ihrer Zeit bis zu 4.000 Dollar kostet, nach heutigem Wert also knapp 60.000 Euro. Eine Summe, die Amelias Eltern nicht bereit sind zu zahlen und es auch nicht können.
Also spart Emilia kurzerhand selbst darauf und verdient sich das Geld durch Gelegenheitsjobs. Ein Job nach dem anderen, unermüdlich. Insgesamt nimmt sie ganze 28 Jobs an, von der Telefonistin bis zur Würstchenverkäuferin und das alles in nur knapp einem Jahr. Aber Emilia hat ein Ziel vor Augen und sie will und wird das erreichen. Glücklicherweise kann sie sich einen Teil der Summe auch von ihrer Schwester leihen und ein Jahr nach ihrem Erweckungserlebnis bei der Flugshow ist es dann auch soweit. Emilia macht ihre Pilotinnenausbildung und kauft ihr erstes eigenes Flugzeug. Eine Zweisitzermaschine mit offenem Cockpit, die sie The Canary tauft, also der Kanarienvogel.
Und wie Emilia so ist, startet sie auch direkt voll durch. Im Oktober 1922, also ein knappes Jahr später, stellt sie ihren ersten Weltrekord auf. Sie fliegt so hoch wie noch nie eine Frau vor ihr, nämlich 4.300 Meter. Damit ihr so eine Vorstellung habt, was das bedeutet, das Burj Khalifa, das mit knapp 830 Metern höchste Gebäude der Welt, müsste man mehr als 5-mal aufeinander stapeln, um Emilias Flughöhe zu erreichen. Oder man müsste in einem Hochhaus etwa 1.000 Stockwerke hochsteigen.
Und Emilia will noch mehr. Doch das Leben hat andere Pläne. 1924, also etwa 3 Jahre, nachdem sie mit dem Fliegen begonnen hat, da lassen sich ihre Eltern scheiden und Emilia zieht mit ihrer Mutter an die Ostküste. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 27 Jahre alt. Sie hätte sich auch dazu entscheiden können, weiter ihre Pilotinnenkarriere zu verfolgen, aber sie möchte ihre Mutter nicht alleine lassen. Ihr zuliebe verkauft sie sogar ihr Flugzeug, doch ganz will sie nicht auf einen fahrbaren Untersatz verzichten müssen. Sie tauscht also das Flugzeug gegen einen Sportwagen und sucht sich in Boston eine Stelle als Lehrerin. Ob das nicht vielleicht ein Wink des Schicksals war, die Fliegerei besser sein zu lassen?
Doch so richtig glücklich ist sie nicht. Amelia probiert das noch einmal als Sozialarbeiterin, doch auch da will sich einfach nicht die gleiche Zufriedenheit einstellen wie im Cockpit. Und dann, im April 1928, also 4 Jahre nach dem Umzug mit ihrer Mutter, bekommt Amelia einen Anruf, der ihr Leben verändert. Ein Verlag aus New York meldet sich, der gerade ein sehr erfolgreiches Buch über einen Piloten namens Charles Lindbergh veröffentlicht hat. Lindbergh war im Jahr zuvor als erster Mensch allein und nonstop über den Atlantik geflogen.
Werbung.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Werbung Ende.
Insgesamt hat er 33 Stunden für die Strecke von New York nach Paris gebraucht. George Putnam, der Verleger, hat sich an Emilias Höhenrekord und ihre Leidenschaft fürs Fliegen erinnert und schlägt jetzt vor, ein Buch über die erste Atlantiküberquererin zu veröffentlichen. Das ist natürlich ein Angebot, das Emilia nicht ablehnen kann. Oder sollte sie es doch, ihrer Mutter zuliebe? Sie würde wieder weniger zu Hause sein können und das Fliegen ist gefährlich. Doch nach kurzem Zögern entscheidet sie sich, ihrem Herzen zu folgen.
Das ist ja auch das, was die Mutter ihren Töchtern in der Erziehung mitgegeben hat. Folgt euren Träumen und lasst euch von niemandem einreden, dass ihr etwas nicht könnt. Noch für dasselbe Jahr, also 1928, wird ein zweiter Flug über den Atlantik organisiert. George, der Verleger, benennt Amelia zum Captain des Teams. Doch, Achtung, Plot-Twist. Amelia soll gar nicht selbst fliegen, sondern nur als Passagierin mit an Bord sein. Das ist ihr allerdings nicht wirklich klar, als sie zu den zwei männlichen Piloten in die Maschine steigt.
Die beiden Männer wechseln sich im Cockpit ab, während Amelia nur dabei sitzt. Sie fliegen von Kanada bis nach Wales und als sie am 18. Juni 1928 nach knapp 21 Stunden Flug im Süden des Landes landen, ist die Überraschung groß. Alle feiern Amelia, weil sie als erste Frau über den Atlantik geflogen ist. Sogar der damals amtierende Präsident Franklin Roosevelt gratuliert ihr. Dass sie das Flugzeug nicht mal selbst gesteuert hat, das spielt für die Presse keine Rolle. Den beiden Männern, die den Flieger tatsächlich gesteuert haben, wird kaum Beachtung geschenkt.
Und Amelia ist gar nicht so happy mit der ganzen Situation. Ihr missfällt es, dass man sie feiert, obwohl sie nichts geleistet hat, außer daneben zu sitzen. Sie kann doch eigentlich so viel mehr, aber man hat ihr gar nicht die Chance gegeben, ihr Können zu zeigen. Gegenüber der Presse sagt sie das auch klar. Sie fühle sich eher wie ein Stück Gepäck auf dieser Reise, wie ein Sack Kartoffeln, anstatt einer Pilotin. Vor allem auch, weil beide Männer für den Flug bezahlt wurden, Amelia aber nicht. Und man muss ja schon auch irgendwie zugeben, dass das wirklich eine super komische Situation einfach, in der sie da gelandet ist.
Ja, also irgendwie ja auch ein abwertendes Gefühl für sie, weil sie kann es ja, theoretisch, aber man lässt sie nicht. Und sie möchte ja auch super gerne und darf nicht. Und dann landet die da und wird von allen gefeiert. Also was für ein, ja, was für ein zerreißendes Gefühl das in ihr gewesen sein muss, sich für was feiern lassen zu müssen. Wobei, das hat sie ja gar nicht gemacht. Und das macht sie auch ziemlich sympathisch, finde ich, dass sie sich dafür jetzt nicht so feiern lässt. Aber ja, richtig traurig zu hören, dass das damals so abgelaufen ist.
Auf jeden Fall. Ich frage mich auch, ehrlich gesagt, warum die Presse da nicht irgendwie so ein bisschen hinterfragt hat. Also, sollte das nicht klar sein, dass wenn du sagst, okay, die Frau hat jetzt den Atlantik überflogen, dass du noch mal ein bisschen genauer nachfragst, so hat sie das auch selbst gemacht oder saß sie einfach nur dabei, weil sie kann es ja. Sie hat das ja schon bewiesen, dass sie einfach sehr, sehr krass ist, sonst wäre sie da ja auch gar nicht erst angesprochen worden für. Aber das ist irgendwie von allen Seiten komisch einfach.
Ja, beziehungsweise das war ja wohl bekannt, dass sie nur mitgeflogen ist und gar nicht selber das Ding gesteuert hat. Und ich finde, das macht es ja noch seltsamer, dass die Presse sie für etwas abfeiert, was ja gar keine Handlung bedarf. Die war ja einfach nur im Flugzeug dabei. Und dass daraus eine Schlagzeile oder ja wahrscheinlich auch ganze Berichte gemacht wurden, das, finde ich, macht es noch mal merkwürdiger. Weil du hättest da ja, weiß ich nicht, auch einen Hund reinsetzen können. Hätte man dann den Hund abgefeiert, dass der über den Atlantik
vielleicht
geflogen ist? Also das ist wirklich schon alles, ja, mehr als kurios. Und dieses ganze Händeschütteln und die Aufmerksamkeit haben aber doch irgendwie noch eine positive Seite. Denn so kann Amelia Geld für weitere Flüge sammeln. Es ist das erste Mal, dass sie nämlich so richtig große Bekanntheit in den USA bekommt. Auch weil ihre erste Atlantiküberquerung nicht so abgelaufen ist wie geplant. So dient der Flug sozusagen als eine Art Booster für ihre Karriere. In den Monaten und Jahren danach bricht Amelia in ihrer Maschine einen Rekord nach dem anderen. Denn sie fliegt höher und schneller als je eine Frau vor ihr. Und sie nimmt sich die Atlantikstrecke nochmal selbst vor. Dieses Mal aber allein.
Genauer gesagt, am 20. Mai 1932, im Alter von 34 Jahren, da fliegt sie als erste Frau allein in rund 15 Stunden über den Atlantik. Also auch noch deutlich schneller als der Flug, wo sie nur als Gepäck dabei war. Wegen des schlechten Wetters muss sie zwar schon in der Nähe von Londonderry in Nordirland landen, statt wie geplant in Paris, aber das tut ihrem Erfolg keinen Abbruch. Einige nennen sie nach dieser Aktion Lady Lindy, in Anspielung auf Charles Lindbergh, der ja etwa 5 Jahre zuvor als erster Mensch überhaupt allein den Atlantik überquert hat. Aber braucht Amelia einen Spitznamen, der von einem Mann stammt?
Ja, eigentlich nicht. Denn sie ist ja selbst der beste Beweis für das, was ihr so sehr am Herzen liegt. Dass Frauen ebenso zu technischen Höchstleistungen in der Lage sind wie Männer. Ihr Credo lautet, Frauen müssen sich genauso an Dingen versuchen, wie Männer sich ausprobieren. Ja, und genauso handelt sie auch. Emilia will wissen, was alles möglich ist. Der Atlantik reicht ihr nicht. Sie will auch den Pazifik überfliegen. Und zwar ganz allein. Sie ahnt nicht, dass das Fliegen zwar alles für sie ist, sie aber auch alles kosten wird.
Den Plan habe sie gefasst, weil sie das Fliegen liebe und einfach, weil sie es wolle, schreibt Emilia später in einem der Bücher, die sie über ihre Erlebnisse im Himmel und die Rolle der Frau in der Gesellschaft veröffentlicht. Im Januar 1935, also etwas weniger als 3 Jahre nach dem Atlantikflug, setzt sie ihren bislang kühnsten Plan in die Tat um und meistert die gut 3.800 Kilometer von Honolulu nach Oakland in Kalifornien in etwas mehr als 18 Stunden. Würde man diese Strecke zu Fuß zurücklegen, bräuchte man übrigens bei einer Geschwindigkeit von 5 km/h und täglichem Laufen von 8 Stunden etwa 95 Tage, ohne Pausen einzurechnen. Damit ist sie der erste Mensch überhaupt, der diese Strecke allein und nonstop geflogen ist. Eine Tatsache, auf die Emilia mächtig stolz ist.
Ihr Mut, ihr Pioniergeist und ihr Talent als Pilotin inspirieren und begeistern viele Menschen auf der ganzen Welt. Man kann sagen, dass Emilia schon zu Lebzeiten eine Legende war. Eine moderne, starke und selbstbewusste Frau, die zum Vorbild für viele andere wird. Eine Pionierin der Luftfahrt. Und eine Ikone der Frauenemanzipation. Denn nicht nur durch das Fliegen setzt Emilia sich dafür ein, die, Zitat, Frauen aus dem Käfig ihres Geschlechts herauszuholen, wie sie es einmal selbst formuliert hat.
Emilia ist es nämlich ein großes Anliegen, gesellschaftliche Rollenbilder zu hinterfragen, die Frauen auf traditionelle Aufgaben beschränken. Sie schreibt Artikel und Bücher über das Thema, hält Vorträge über die Fähigkeiten und den Wert von Frauen in der Gesellschaft und ermutigt andere Frauen, ihre Träume unabhängig von Geschlechterstereotypen zu verfolgen. Gemeinsam mit den wenigen anderen Pilotinnen, die es in den 30er Jahren gibt, schließt sie sich zusammen und gründet den Pilotinnen-Club 99s.
Dabei handelt es sich um eine Organisation, die sich für die Rechte von Frauen in der Luftfahrt einsetzt. Insgesamt gibt es in den USA zu der Zeit ungefähr 120 aktive Pilotinnen mit Flugschein. 99 von ihnen wollen dem Club beitreten. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum man die Vereinigung 99s genannt hat. Die Frauen haben auch eine klare Forderung, die für die damalige Zeit regelrecht radikal erscheint, denn sie wollen einfach nur gleich behandelt werden. Denn so richtig ernst wird eine Frau im Cockpit mit Gegensatz zu einem männlichen Piloten nicht genommen. Und das will der Club unbedingt ändern.
Ein Beispiel dazu. In den 30er Jahren sind Flugwettbewerbe sehr populär, bei denen Piloten am Himmel Kunststücke vorführen und Flugzeugbauer ihre neuesten Modelle vorstellen. Und die Betonung liegt hier wirklich auf Piloten, denn weibliche Fliegerinnen werden kategorisch von diesen Wettbewerben ausgeschlossen. Dazu kommt, dass Frauen es nicht erlaubt ist, als Test- oder Verkehrspilotinnen zu arbeiten, also kommerzielle Flüge zu fliegen. Es heißt, dass ihre nervliche Instabilität die Frauen für diesen Beruf ungeeignet mache und dass zudem die Menstruation eine typische Absturzursache sei.
Ja, und diese absurden und männergemachten Regeln wollen die Pilotinnen vom 99s Club nicht länger akzeptieren. Doch der Weg zur Gleichberechtigung ist lang und steinig. Ein Journalist kommentiert die Gründung des Clubs mit folgenden Worten, wie der Deutschlandfunk berichtet. Die Frauen vereinigen sich und wir wissen nicht, wozu. Eine Kollegin von Emilia antwortet daraufhin in einer Fliegerzeitschrift mit den folgenden Worten, ich zitiere, Pilotinnen vereinigen sich, um das Geschlecht aus dem Himmel zu verbannen. Sie wollen Männern absolut gleichgestellt sein und sie gehen gemeinsam voran.
Mit viel Ausdauer, Aufklärungsarbeit und Ansporn erkämpfen sich die Frauen schrittweise die Zulassung zu allen Veranstaltungen. Doch so eingefahrene Muster ändern sich eben nicht von heute auf morgen. Erst in den 70er Jahren gibt es die ersten Pilotinnen bei Linienfluggesellschaften, also ganze 4 Jahrzehnte später. So wie Emilia in der Öffentlichkeit für Gleichberechtigung und Unabhängigkeit kämpft, so lebt sie diese Werte auch privat. Vom Heiraten hält sie nicht viel. Sie will lieber in Ruhe in ihrer Maschine sitzen, als zu Hause vor dem Herd zu stehen.
Und deshalb lehnt sie einen Heiratsantrag nach dem anderen ab, die ein Verehrer ihr macht. Dieser Verehrer ist übrigens niemand anderes als George, der Verleger aus New York, der Amelia die Idee mit ihrem ersten Transatlantikflug vorgeschlagen hat. Seit diesem Flug sind die beiden nämlich in Kontakt geblieben und haben sich ineinander verliebt. Insgesamt macht George Amelia 6 Anträge, bis sie ihm dann doch das Ja-Wort gibt. Sie hat allerdings Bedingungen und die lauten: keine Kinder und eine offene Ehe. Dazu will sie ihren eigenen Nachnamen behalten, was für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich ist. Ebenso wie die Tatsache, dass eine Frau sich gegen die ihr gesellschaftlich zugewiesene Rolle als Mutter und Hausfrau auflehnt.
Aber Amelia ist eben eine außergewöhnliche Frau. Und das ist der Deal, den sie George anbietet. Und der nimmt an, weil er Hals über Kopf in Amelia verliebt ist und einfach unbedingt an ihrer Seite sein will. Die Deutsche Welle hat einen Mitschnitt aus einem Interview vom März 1937 veröffentlicht, in dem Amelia und George über ihre Ehe sprechen. Die beiden sitzen auf einem Sofa und George fragt Amelia, ob sie ihn nicht mal auf einen Flug mitnehmen würde. Amelia lacht und sagt, ich zitiere, »Nun, Benzin ist auf einem langen Flug wirklich wertvoller als du.« Wir verlinken euch das Video in den Shownotes, falls ihr euch das selbst mal anschauen wollt.
Ja, und damit wären wir schon an dem Punkt angekommen, an dem Amelia das größte Abenteuer ihres Lebens plant, nämlich eine Umrundung der Welt. Und damit können wir auch den Bogen zurück zum Anfang der Folge spannen. Amelia will einmal entlang des Äquators den Erdball umfliegen. Damit wäre sie der erste Mensch überhaupt, der so einen langen Flug absolviert. Von Miami soll es über Puerto Rico, Venezuela und Brasilien über den Atlantik bis nach Senegal gehen. Dort soll sie dann weiter über den Sudan, Äthiopien, Indien, Myanmar und Papua-Neuguinea fliegen und schließlich auf Hawaii landen.
Die Strecke soll in 30 Etappen gestückelt werden. Die Zwischenlandungen sind dafür da, damit Amelia tanken, schlafen und essen kann. Die letzte Etappe wird die gefährlichste werden. Das ist ihr schon von vornherein klar. Sie führt vollständig über den Pazifischen Ozean. Deshalb errichtet man auf einer kleinen Insel im Südpazifik extra einen Flugplatz, damit Amelia dort zwischenlanden kann. Diese Insel heißt Howland-Insel und ist nur 3,5 Kilometer lang und 1 Kilometer breit.
Ihr könnt euch also vielleicht vorstellen, dass die Insel aus der Luft quasi einem Sandkorn in der unendlichen Weite des Pazifiks gleicht. Es wird also nicht leicht, sie zu finden. Aber Amelia fühlt sich den Herausforderungen gewachsen. Und sie tritt die Reise nicht alleine an. Mit an Bord wird ihr Navigator Fred Noonan sein, der ihr bei der Orientierung hilft. Außerdem hat sie extra für die Weltumrundung ein neues Flugzeug gekauft. Eine silbern blitzende Lockheed Electra, knapp 12 Meter lang. Die Passagiersitze hat sie ausgebaut, um Platz für Tanks mit Treibstoff zu machen.
Nach intensiven Vorbereitungen und einigen Startschwierigkeiten geht es dann im Mai 1937 tatsächlich los. Also kurz nach dem Interview, das sie zusammen mit ihrem Mann George gegeben hat und knapp vor ihrem 40. Geburtstag. 5 bis 8 Stunden fliegt Amelia jeden Tag. Einmal sind es sogar 13 Stunden am Stück. Dabei kann man das Fliegen, wie es Amelia erlebt, nicht mit dem vergleichen, was wir kennen, wenn wir heute in einen Linienflug steigen.
Denn im Cockpit ist es wirklich laut. Der Motorenlärm macht es unmöglich, miteinander zu reden. Wenn Amelia und Fred sich verständigen wollen, dann müssen sie Zettel an eine Drahtleine an der Decke hängen. Dazu kommt, dass es permanent nach Abgasen riecht und dass die beiden quasi keinen Platz haben. Denn jeder freie Zentimeter wird von den Treibstofftanks ausgefüllt. Anfang Juli landen sie in Ley, der zweitgrößten Stadt in Papua-Neuguinea, an der Nordküste des Landes.
Es ist die letzte Station vor dem Pazifikflug. Zu diesem Zeitpunkt sind Amelia und Fred erschöpft, aber auch zuversichtlich. 3/4 der Strecke haben sie gemeistert und das Ziel ist in Sicht. Nur noch 4000 Kilometer fehlen. Die Howland-Insel liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Papua-Neuguinea und Hawaii. Der Plan ist, dass Amelia und Fred dort am 2. Juli 1937 ankommen. Ein Schiff der US-amerikanischen Küstenwache wartet dort vor der Insel, um das Flugzeug per Funk anzupeilen und die letzten Meter zum Landeplatz zu lotsen.
Amelia und Fred brechen wie geplant mit neu aufgefüllten Tanks zu dieser letzten großen Pazifik-Etappe auf. Nachts, so ungefähr um 2:45 Uhr, kann das Flugzeug einen ersten Funkkontakt zu dem Schiff der Küstenwache herstellen. Emilia klingt verrauscht, was wohl an der großen Entfernung liegt, die Flugzeug und Schiff noch haben. Doch es scheint noch alles okay zu sein. Dann, gegen 6.15 Uhr am Morgen, das nächste Lebenszeichen. Emilia und Fred funken durch, etwa 200 Meilen entfernt zu sein. Man bittet die Pilotin, eine andere Funkfrequenz zu nutzen, um sie besser verstehen zu können. Doch es kommt keine Antwort.
Anderthalb Stunden später dann der nächste Kontakt. Emilia sagt, dass sie ganz in der Nähe sein müssten, aber weder Schiff noch Insel sehen könnten. Der Treibstoff würde nur noch für eine halbe Stunde reichen. Es rauscht und knistert und mitten in einem Satz bricht die Verbindung ab. Die Küstenwache wartet, sucht den Himmel ab, doch zwischen den Wolken taucht kein Flugzeug auf. Jetzt, jeden Moment, müssten sie aber da sein. Eine halbe Stunde reicht der Treibstoff noch, das hat Emilia ja gesagt.
Die Minuten verfliegen. 10 Minuten vergehen, dann 20, dann 30. Kein Flugzeug in Sicht. 40 Minuten, 50 Minuten. Man versucht, erneut Funkkontakt herzustellen, aber vergebens. Kein Flugzeug, weit und breit. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand weiß, es gibt ein Problem mit der Funktechnik. Denn Emilia und Fred haben ihre Funkantenne, ohne es zu bemerken, bei ihrem letzten Zwischenstopp in Ley in Papua-Neuguinea verloren. Man findet sie später auf der Startbahn. Das heißt, die Kommunikation funktioniert nur einseitig. Die Küstenwache kann zwar Emilia hören, aber nicht umgekehrt.
Und das muss man sich mal vorstellen. Emilia und Fred sitzen in dem Flugzeug mitten über dem Pazifischen Ozean und versuchen, eine winzig kleine Insel zu finden. Sie haben nur noch etwa eine halbe Stunde Zeit, bis der Treibstoff ausgeht und sie zur Landung gezwungen sein werden. Verzweifelt versuchen sie, per Funkkontakt zu dem rettenden Schiff herzustellen, doch dort antwortet anscheinend einfach niemand. Unter ihnen ist nichts als Wasser. Funkelndes, glitzerndes Wasser, das mit einem Mal bestimmt nicht mehr schön, sondern nur noch bedrohlich wirkt.
Die halbe Stunde vergeht, ohne dass die Küstenwache etwas von Emilia hört oder sieht. Die Hoffnung, das Flugzeug jeden Moment am Himmel zu erspähen, wandelt sich in Sorge. Wenn die Maschine mitten auf dem Ozean notlanden musste, dann zählt jede Minute, um Emilia und Fred aus dem Wasser zu retten. Die Küstenwache löst Alarm aus und macht sich dann selbst auf die Suche nach dem Flugzeug. Denn allen ist klar, wenn die Maschine wirklich abgestürzt ist, dann wird sie innerhalb weniger Minuten in den Tiefen des Pazifiks versinken.
So schnell es mitten auf dem Ozean geht, wird ein Suchtrupp zusammengestellt, der das Schiff der Küstenwache unterstützen soll. Im Umkreis von einigen hundert Kilometern der Insel wird der Ozean abgefahren, ohne jedoch auch nur eine Spur von der Lockheed Electra zu finden. Verstärkung kommt am laufenden Band dazu. Während Kriegsschiffe das Meer absuchen, patrouillieren Flugzeuge durch die Luft. Es ist eine der größten und teuersten Rettungsaktionen in der Geschichte der USA.
Rund 400.000 Quadratmeter suchen die Trupps ab, mit mehr als 60 Fliegern, 10 Schiffen und ungefähr 4.000 Leuten, die Tag und Nacht nach dem verschwundenen Flugzeug schauen. Und nur zum Vergleich, Deutschland hat eine Fläche von ungefähr 360.000 Quadratkilometern. Das heißt, der Bereich, den man nach Emilia und Fred absucht, ist ein bisschen größer als die Bundesrepublik. Und das ja aber alles auf offenem Meer. Doch trotz aller Maßnahmen bleibt das Flugzeug von Emilia verschollen. Mit jedem Tag, der vergeht, sinkt auch die Hoffnung, dass man die Pilotin und ihren Navigator lebend finden wird.
17 Tage nach Beginn der Suche, also am 19. Juli 1937, geben die Behörden auf. Es macht rein logisch keinen Sinn, noch weiter zu suchen. Man hat alles probiert, hat auch auf den umliegenden Inseln nachgeschaut, aber nichts, keine Spur der beiden. Man geht davon aus, dass ihnen der Treibstoff ausgegangen und das Flugzeug ins Wasser gestürzt ist, nördlich der Howland-Insel. Dort ist dann, so die offizielle Erklärung, das Flugzeug vermutlich in die Tiefe gesunken und hat Emilia und Fred mit sich gezogen. Am 5. Januar 1939, also etwa anderthalb Jahre später, werden beide für tot erklärt.
Doch nicht alle teilen die Einschätzung der Behörden. Es kursieren so einige Theorien, was mit Emilia und Fred geschehen sein könnte. Und da ist die Absturz wegen Treibstoffmangeltheorie nur der Anfang. Tatsächlich soll es dieser Theorie nach nicht nur an dem fehlerhaften Funkpeilsystem gelegen haben, dass das Flugzeug die Holland-Insel nicht rechtzeitig gefunden hat. Angeblich soll die Insel auf der Karte, die Emilia und Fred benutzt haben, falsch eingezeichnet gewesen sein, nämlich 10 Kilometer westlich ihrer tatsächlichen Lage.
Und man ist sich auch nicht sicher, ob Fred bei seiner Berechnung der Flugzeugposition die Datumsgrenze richtig einkalkuliert hat. Diese Grenze verläuft durch den Pazifik in der Nähe des 180. Längengrad und wenn man die Grenze passiert, gelangt man in eine andere Zeitzone. Es ist möglich, dass ihm da ein Rechenfehler unterlaufen ist. Sicher wissen kann man das allerdings nicht. Eine ganz andere Theorie besagt, dass Emilia und Fred auf einer anderen Insel notlanden konnten. Und zwar auf der Insel Nikimaroro. Die ist nicht bewohnt und liegt mehrere hundert Kilometer südlich von der Howland-Insel.
Nikimaroro gehört zu den Phoenix-Inseln, einer Inselgruppe, die südlich des Äquators, mitten im Pazifik liegt. Die Insel hieß zu Emilias Zeit noch Gardner Island und ist etwa 6 Kilometer lang und 2 Kilometer breit, also immer noch recht klein, aber zumindest ein bisschen größer als die Howland-Insel. Weißer Sandstrand, ein Dschungel aus Palmen, mitten im Urwald eine Lagune mit flachem, strahlenblauem Wasser. So paradiesisch das klingt, so aussichtslos könnte die Lage für Emilia und Fred gewesen sein, wenn sie wirklich hier gestrandet sind. Denn hier leben ja keine Menschen. Es gibt keine Möglichkeit, easy an Essen zu kommen und auch keine Trinkwasserquelle.
Die Theorie mit der Notlandung ist nicht einfach so aus der Luft gegriffen, sondern es gibt tatsächlich Anhaltspunkte dafür, dass Emilia und Fred hier gewesen sein könnten. In den Tagen nach ihrem Verschwinden sollen mehrere US-amerikanische Militärstationen Funksprüche aus der Gegend empfangen haben. Es sollen sich sogar Privathaushalte gemeldet haben, die berichten, Emilias Hilferufe im ganz normalen Radio gehört zu haben.
In einem dieser Funksprüche soll sie berichtet haben, wie das Wasser im Flugzeug steige und steige und dass sie nicht mehr lange durchhalten könne. In einem anderen sagt sie, dass Fred schwer verletzt sei und dringend medizinische Hilfe benötige. Einige schließen daraus, dass Emilia die Maschine möglicherweise in dem Korallenriff, das Nikimaroro umgibt, gelandet haben könnte und dann immer nachts bei Ebbe zu dem Flugzeug rausgeschwommen ist, um diese Notfunksprüche abzusenden.
Ein Suchtrupp, der etwa eine Woche nach Abbruch des Funkkontakts auf der Insel eingetroffen ist, soll sogar Anzeichen dafür entdeckt haben, dass sich jemand ein paar Tage an der Küste aufgehalten habe. Es gibt Spuren von Feuern und man findet Knochen von Vögeln und Fischen, die als Mahlzeit gedient haben könnten. Allerdings lassen sich keine Spuren eines Flugzeugs finden. Ob es vielleicht vom Ozean weggespült worden ist? Der Meeresboden fällt hinter dem Korallenriff um mehrere hundert Meter in die Tiefe.
Ein Jahr später soll eine kleine Gruppe britischer Siedler einen Damenschuh, eine leere Flasche Likör und noch weitere Gegenstände auf der Insel gefunden haben, die darauf hindeuten, dass bereits ein Mensch hier gewesen ist. Der Schuh könnte von Emilia stammen, ebenso wie die Flasche Likör, doch sicher ist das alles nicht. Man entdeckte auch einen menschlichen Schädel und Teile eines Skeletts, das von einem recht großen Menschen zu stammen scheint. Mit einer Größe von mehr als 1,70 war Emilia nicht gerade klein, also von daher könnte das passen.
Ja, und die Knochen sollten ins Labor nach Fidschi geschickt werden, sind aber auf dem Weg dorthin wohl verloren gegangen, wie auch immer das passieren kann. Einige gehen davon aus, dass das Skelett von Palmendieben oder anderen Tieren zerlegt und weggetragen worden sein könnte. Ein Palmendieb ist der größte an Land lebende Krebs der Welt, der Kokosnüsse von Bäumen pflücken und diese dann am Boden mit seinen harten und scharfen Scheren öffnen kann. Und das sind Allesfresser. Pflanzen, Nüsse, Eier, Aas und auch frisches Fleisch.
So ein ausgewachsener Palmendieb kann bis zu 40 cm lang und sogar bis zu 4 Kilo schwer werden. Seine Beine können eine Spannweite bis zu 1 Meter haben. Eine Theorie besagt, dass Emilia und Fred von genau diesem Palmendieb verspeist worden sein könnten. Allerdings streitet sich die Wissenschaft darüber, ob die gefundenen Knochen nun tatsächlich zu Emilia gehören oder nicht. Einige sind sich sehr, sehr sicher. Andere wiederum zweifeln das sehr, sehr stark an.
Sollten sie es wirklich gewesen sein, müssen sie einen erbitterten Kampf ums Überleben geführt haben. Da es keine Trinkwasserquelle gibt, hätten sie Wasser nur aus der Vegetation gewinnen können, was das Verdursten hinauszögert, es aber eben nicht verhindern kann. Wenn man den Funksprüchen glaubt, die Amelia nach der Notlandung abgesendet haben soll, dann war Fred schwer verletzt. Das heißt, es kann sein, dass Amelia erst seinen Tod mit ansehen und dann ihren Kampf ums Überleben ganz allein führen musste.
Eine weitere Theorie führt uns nach Japan. Laut dieser Theorie sind Amelia und Fred nach einer Bruchlandung auf den von Japan kontrollierten Marshallinseln von japanischen Soldaten gefangen genommen worden, da man sie für amerikanische Spione gehalten haben könnte. Sie sollen dann während dieser Gefangenschaft gestorben sein. 1937, also in dem Jahr, in dem Amelia und Fred verschollen sind, befanden sich das japanische Kaiserreich und die Republik China im sogenannten Pazifikkrieg, in den sich später auch die USA und einige Alliierte eingeschaltet haben.
Unter anderem ging es dabei um die Vormachtstellung im Pazifik. Zur Einordnung, der Krieg wird als Teil des Zweiten Weltkrieges gezählt. Angeblich soll sogar ein Foto aus dem Jahr 1937 existieren, auf dem Amelia und Fred in japanischer Gefangenschaft zu sehen sind. Das behauptet zumindest eine Dokumentation des amerikanischen History Channels, die genau 80 Jahre nach dem Verschwinden der Flugpionierin und ihres Navigators ausgestrahlt wurde.
Ja, dabei handelt es sich um eine verschwommene Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der inmitten einer Gruppe von Menschen auf einem Pier eine Frau von hinten zu sehen ist. Diese Frau starrt auf einen Kahn, der offenbar ein kaputtes Flugzeug abtransportiert. Angeblich, so die Anschuldigung in der Dokumentation, soll die Regierung in Washington von der Gefangennahme gewusst und nichts dagegen getan haben. Damit könnte Amelia, so die Logik der Dokumentation, das erste Opfer des Zweiten Weltkriegs gewesen sein.
Und es geht noch weiter. Ergänzend zu der Japan-Theorie gibt es noch eine weitere Mutmaßung, was mit Amelia nach ihrer potenziellen Gefangennahme geschehen sein könnte. Und zwar munkeln einige, dass man sie gezwungen haben könnte, bei einer Gruppierung namens Tokyo Rose mitzuwirken. Der Ausdruck Tokyo Rose bezieht sich auf mehrere englischsprachige Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs Propagandasendungen für Japan produziert haben. Diese Frauen sollten amerikanische Soldaten demotivieren, indem sie Nachrichten über Verluste und die angeblich aussichtslose Lage der Alliierten verbreiteten.
George, Amelias Ehemann, hat diese Gerüchte sogar persönlich untersucht. Er soll sich zahlreiche Aufnahmen verschiedener Tokyo Roses angehört haben, ohne jedoch Amelias Stimme unter ihnen zu erkennen. Eine weitere Theorie geht davon aus, dass Amelia und Fred umgekehrt sind, als ihnen klar wurde, dass sie es nicht zur Howland-Insel schaffen. Sie sollen versucht haben, einen Flugplatz auf New Britain, einer Insel nordöstlich vom Festland Papua-Neuguineas, zu erreichen.
New Britain liegt etwa 3500 Kilometer von der Howland-Insel entfernt, also eine ziemlich weite Strecke. 1990, da sind Amelia und Fred schon über 50 Jahre verschollen, berichtet ein Veteran der australischen Armee, dass er 1945 und damit 8 Jahre nach dem Verschwinden im Dschungel ein zerstörtes Flugzeug gesehen habe. Er sagt, dass es sich durchaus um die Maschine von Amelia gehandelt haben könnte. Man durchsucht das Gebiet daraufhin, kann jedoch kein Wrack finden. Es ist auch fraglich, ob die beiden die Strecke zurück überhaupt geschafft hätten, wenn der Tank kurz vor der Howland-Insel schon leer war. Dann hätten sie recht früh die Mission abbrechen und zurückfliegen müssen.
Und das führt uns direkt zur nächsten Theorie. Laut der könnte Amelia absichtlich verschwunden sein, um aus ihrem alten Leben zu fliehen und sich eine neue Identität zuzulegen. Diese Theorie wird sogar ganz konkret und behauptet, Amelia sei nach New Jersey gezogen, habe ihren Namen zu Irene Craigmile Bolam geändert und habe sogar erneut geheiratet.
Spannend wird es nun, da es diese Irene wirklich gibt. Sie arbeitet in den 1940er Jahren als Bankerin in New York und bestreitet, Amelia zu sein. Wenn man Fotos vergleicht, dann sehen sie sich auch nicht wirklich ähnlich.
Ihr könnt euch die beiden Fotos ja mal anschauen, die haben wir euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Und ich finde, der Vergleich wird auch deswegen ein bisschen schwieriger, weil wir hier ein Foto von Irene haben, auf dem sie schon, ja, ein bisschen älter ist, würde ich jetzt mal sagen. Und ein Foto von Emilia, auf dem sie sehr jung ist. Und ich finde, das macht es natürlich schwierig, wenn man zwei Menschen miteinander vergleichen soll, zwischen denen sehr, sehr viele Jahre hier liegen. Und was auf den ersten Blick auffällt, ist, dass die Frisuren sehr, sehr ähnlich sind, nämlich kurzes, sehr lockiges Haar. Also ich finde, das fällt direkt auf. Aber ansonsten, ja, sind zumindest auf den Fotos die Gesichtsformen schon anders. Ja, ich persönlich habe eh immer Probleme damit, Ähnlichkeiten zu erkennen. Also entweder ich sehe welche, wo alle anderen sagen, nee, die sehen sich gar nicht ähnlich. Oder ich sehe keine, wo andere sagen, hä, ist doch klar, dass die sich ähnlich sehen. Also auf meine Meinung müsst ihr da hier keinen Wert legen. Deswegen schaut euch das gerne selber mal an. Und ich meine, das muss man sich jetzt auch mal vorstellen aus Irenes Sicht. Du lebst einfach dein Leben ganz normal und plötzlich behauptet jemand, du bist eine berühmte, verschollene Pilotin, obwohl du gar nichts mit der ganzen Sache zu tun hast.
Und das ist schon krass, denn bei der Behauptung ist es natürlich nicht geblieben. Die Medien stürzen sich direkt auf Irene und durchleuchten ihr ganzes Leben von vorne bis hinten. Deshalb reicht Irene auch eine Klage ein und fordert 1,5 Millionen Dollar Schadensersatz. Sie legt eine offizielle eidesstaatliche Erklärung ab, in der sie darlegt, warum sie nicht Emilia sein kann. Die Theorie mit der neuen Identität kommt auch nicht von irgendjemandem, sondern von einem Autoren, der 1970 ein ganzes Buch darüber veröffentlicht hat. Das Buch heißt Emilia Earhart Lives und musste nach Irenes Klage wieder vom Markt genommen werden.
Was den Schadensersatz angeht, so haben Irene und der Verlag sich außergerichtlich geeinigt. Und überhaupt, warum sollte Emilia sich ein anderes Leben wünschen, wenn sie mit dem ihren ja anscheinend sehr zufrieden war? Sie hat ja so viel erreicht, so viele Menschen inspirieren können. Und dann bleibt da ja noch die Frage, was mit Fred passiert ist, ihrem Navigator. Soll er sich etwa gleichzeitig mit Emilia eine neue Identität aufgebaut haben? Ihr merkt schon, es gibt sehr viele offene Fragen, aber nichtsdestotrotz noch eine interessante Theorie.
Werbung. This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made. And from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip. And save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.
Werbung Ende.
Es gibt so einige Leute, die mit all diesen Theorien nichts anfangen können. Die wissen wollen, was wirklich passiert ist, ohne darüber zu spekulieren. Zu diesen Menschen gehört der Hobbyforscher, Immobilieninvestor und ehemalige Geheimdienstoffizier der US Air Force, Tony Romeo. Der beginnt im September 2003 eine 100-tägige Expedition mit einem 16-köpfigen Forschungsteam und einer Hightech-Tauchdrohne, um noch einmal mit modernster Technik nach dem Flugzeugwrack zu suchen. Die Gruppe nimmt sich ein Gebiet westlich der von Emilia ursprünglich geplanten Route vor. Die Expedition lässt Tony sich etwa 11 Millionen Dollar kosten, die er komplett aus eigener Tasche finanziert.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, etwas zu finden, ist eher gering. Wie die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen. Der Pazifik ist ja unglaublich groß und unerforscht. Und selbst modernste Sonartechnologie und Unterwasserfahrzeuge können nur begrenzte Gebiete in großer Tiefe abdecken. Dazu kommt, dass es in dem Gebiet um die Howland-Insel starke Strömungen gibt, die die Suche zusätzlich erschweren. Plus, das Flugzeug liegt ja seit vielen Jahrzehnten unter Wasser, was bedeutet, dass es eben stark verwittert oder von Gestein und Pflanzen bedeckt sein dürfte. Man bräuchte also wirklich schon sehr großes Glück, um hier was zu finden.
Doch tatsächlich scheint das Schicksal es dieses Mal gut zu meinen. Das Team macht einen höchst interessanten Fund, der das Potenzial hat, das Rätsel doch noch ein für alle Mal aufzuklären. Und zwar zeichnet die Tauchdrohne ein Sonarbild eines flugzeugförmigen Objekts auf, das tief unten auf dem Meeresgrund liegt, 5 Kilometer unter der Wasseroberfläche und etwa 160 Kilometer von der Howlandinsel entfernt. Die Euphorie ist natürlich riesig. Wenn ihr in die Shownotes schaut, dann findet ihr dort auch ein Foto des Objekts verlinkt. Ihr werdet sehen, dass man es nicht wirklich gut erkennen kann. Von der Form her könnte es tatsächlich ein Flugzeug sein, aber die Aufnahme ist zu verschwommen, um mehr erkennen zu können.
Ja, es sieht so aus, als würde man von oben auf ein Flugzeug draufschauen. Tony beschließt, in einer zweiten Expedition in das Gebiet zurückzukehren, um mit weiteren Gerätschaften näher an das Objekt heranzukommen. Alles, was man braucht, ist ein scharfes Foto, um endlich Gewissheit haben zu können. 11 Monate voller Hoffnung und Warten und Ungeduld. Und dann ist es endlich soweit. Dem Team gelingt tatsächlich eine nähere Aufnahme des Objekts. Und es stellt sich heraus, dass es leider kein Flugzeug ist, sondern einfach eine sehr ungewöhnlich geformte Felsformation.
Ja, die Enttäuschung ist natürlich riesig. Doch Tony und sein Team wollen nicht aufgeben. Und wer weiß, vielleicht findet ja jemand doch noch eines Tages eine Spur von Emilias Flugzeug. Aber bis dahin müssen wir uns mit der Tatsache zufrieden geben, dass wir einfach nicht wissen, was wirklich passiert ist. Das mysteriöse Verschwinden von Emilia und Fred ist und bleibt wohl eines der größten ungelösten Rätsel der Luftfahrt seit fast 90 Jahren.
In dem Buch der 1000 Frauen über die großen Frauengestalten in Geschichte und Gegenwart wird Emilia mit einem Satz zitiert, der ihrem Verschwinden vielleicht ein wenig die Tragik nehmen kann. Sie hat einmal gesagt, und ich zitiere, »Wenn ich einmal gehen muss, dann will ich in meiner Maschine sterben und es soll schnell gehen.« Auch wenn nicht klar ist, wie Emilias Leben zu Ende gegangen ist, so bleibt ihr Vermächtnis bestehen. Der Mut, den sie vielen Frauen geschenkt hat. All das, was sie für die Frauen in unserer Gesellschaft bewegen konnte. Den Pilotinnenclub 99s, den gibt es übrigens heute noch, mit über 5000 Mitgliedern schon, Tendenz steigend.
Emilias Licht leuchtet also weiter, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn George, ihr Ehemann, hat ein Jahr nach ihrem Verschwinden auf der Howlandinsel einen Leuchtturm bauen lassen, der den Namen Emilia Earhart Light trägt. Wer auch immer seinen Weg von dem Tag an zu der Insel sucht, der wird ihn finden.
Ja, was haltet ihr von den ganzen Theorien, von den teilweise ja auch ziemlich wilden Theorien, die wir euch heute erzählt haben? Kanntet ihr Emilia eigentlich schon vorher? Hattet ihr schon mal von ihr gehört? Das könnt ihr uns gerne schreiben bei Instagram, da heißen wir Schwarze Akte, und vor allem eure Gedanken zu den Theorien mit uns teilen. Und dann bleibt uns noch eine Sache zu sagen, nämlich frohe Weihnachten! Habt ganz tolle Weihnachtstage, genießt die Zeit mit euren Liebsten, mit Freunden, mit Familie, genießt die Zeit auch ganz alleine, wenn ihr nur für euch sein wollt, das ist ja auch vollkommen okay. Habt schöne Weihnachtstage und dann sind wir nächsten Dienstag mit einer neuen Folge in der Schwarzen Akte wieder für euch da.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Heiko Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
That's the average number of apps used by many companies. This leads to a lot of context and tab switching that drains employee focus and costs your company. Grammarly can help. Grammarly's AI works in over 500,000 apps and websites, making it easy for your team to write clearly and on brand without disrupting workflow. Join 70,000 teams who save an average of $5,000 per employee per year using Grammarly. Go to grammarly.com/enterprise to learn more.